Es ist wirklich unglaublich. In der ersten Ausgabe nach der langen, langen Sommerpause ist er wirklich vom Haarschnitt eigentlich das neue Erling Haaland. Es ist wirklich von der Matte wirklich raspelkurz. Ich glaube, die WM in der USA, das hat dir wirklich gut getan, lieber Thomas. Ich muss dir sagen, du siehst blendend aus, überragend. Die Brille ist neu, der Haarschnitt ist neu. Was ist passiert? Hast du vielleicht irgendwie einen neuen Job in der Abwehr von Jedelau? Mag das sein?
Guten Morgen, lieber Mike. Also, wenn man das, was wir hier gerade 22 Minuten lang miteinander veranstaltet haben, heute auf Video schon hochgeladen hätte, mein lieber Herr Gesangverein, aber ich muss dich jetzt auch mal loben, es wird im Laufe der Saison wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, wie ruhig und umsichtig du mich am Morgen meines 55. Geburtstages, also am Tag danach, wie du mich getragen hast. Weil es gibt ja auch, das müssen die Leute draußen wissen, der schöne Mike kann ja auch mal der ungeduldige Mike sein. Und bei uns ist es eigentlich so, dass Mike für die Technik zuständig ist. Das ist sensationell und ich bin der Ausputzer.
Der neue Technikchef quasi.
Ja, genau, du bist der neue Technikchef und ich bin der Ausputzer. Und ja. Ich gebe zu, wenn von 10 Mal was nicht klappt, liegt es eher 8,5 Mal an meinem Mikro oder an meinen Einstellungen. Aber ich war gut vorbereitet, ich war pünktlich. Ich sehe, wie du wirklich sagst, für meine Verhältnisse echt gut aus. Und jetzt hatten wir, ganz am Ende, haben wir einen Wackelkontakt gefunden. Jetzt Hänge ich hier und habe dieses Ding festgeklemmt. Aber
also dieses Mike, Ding festgeklemmt,
das ja, ist ja, erstmal dieses Mikrofon erstmal festgeklemmt. Ich danke dir für deine Geduld und für dein Lob. Und ich muss ehrlich sagen, nach 2 Tagen intensiven Feiern am Wochenende finde ich selbst erstaunlich, wie gut ich aussehe. Das kann ich jetzt auch den Hörern einfach mal mitgeben.
Ich bin da wirklich fasziniert, muss ich wirklich sagen. Erstmal Glückwunsch nachträglich. Ich habe dir gestern schon gratuliert, aber ich glaube, es werden dir jetzt die Herzen zufliegen, weil du wirklich, also man muss sagen, von Jedelau in diesem Podcast mit dem Haarschnitt von Erling Haaland nach der WM mit Jürgen Klopp und Johannes B. Und dann bist du quasi noch in der Feierei und hast technische Probleme und siehst derart gut aus. Also ich finde, dann braucht es vor allen Dingen heute Morgen eines, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Mein lieber Thomas, ich muss dir sagen, ich werde gleich am Anfang ein bisschen emotional. Du hast mir gefehlt. Du hast mir wirklich gefehlt. Es ist wirklich in so einer Beziehung, weißt du, wenn man so einen langen Urlaub, wenn beide mal getrennt voneinander Urlaub machen. Der eine ist bei der WM und der andere liegt am Strand in Dänemark. Mhm. Dann denkt man so, am Anfang denkt man so, ja, ist ganz gut, ist ganz schön, auch mal wieder was anderes sehen, frische Luft und so weiter, du kennst das. Und dann irgendwann so in Woche 2, 3 kommst du so, ah, warte mal, da irgendwie was fehlt, da fehlt was. Mhm. Es ging bei, wirklich, es ging bei über 100.000 Hörern da draußen genauso. Und, also, ging es dir auch ein bisschen so? Also so ein kleines.
Ja, es ist ja, sagen wir mal so, Land auf, Land ab, sagt man ja normalerweise, dass die Chemie dafür sorgt, dass sich nach 6 Monaten, nach 18 Monaten und nach 7 Jahren in der langen Beziehung etwas ändert, ne?
Ja.
Und wir gehen jetzt ins 8. Jahr, ist das richtig? Oder
Siebte.
Du hast ins 7. Ja, genau, ins 7. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, wir verstehen uns gut, wir machen montags einen Podcast, wir gehen manchmal ein schönes Rinderfilet essen. Wenn der FC nach UEFA kommt, trinkst doch mal einen Ramazzotti. Ich lebe unsolider als du, aber eigentlich kommen wir gut miteinander aus. Ne? Es ist so, man versteht sich und dann gibt's ja Beziehungen, da fehlt aber dann die letzte körperliche Anziehungskraft. Das soll ja so ein bisschen Chemie sein, obwohl das kann ja auch ganz anders sein, weil bei uns beiden ist es ganz anders.
Ja.
Wir haben im Alltag eher so miteinander mal Probleme am Mikrofon oder, Mensch, was redet der jetzt gerade wieder? Warum ist der Wagner nicht erreichbar? Aber wenn wir dann zusammen sind, dann knistert das wie beim ersten Mal. Und ich habe das Gefühl, es wird sogar noch mehr.
Ja.
Ich sehe dich und bin heiß. Also auf diesem Podcast hier. Natürlich.
Ja.
Und natürlich den zu machen. Ne? Ja. So. Also so würde ich es beschreiben. Vielleicht anders, als das Land, landgängig, Land auf, Land ab so denken würde.
Ging es dir, sei ehrlich, ging es dir mit Jürgen Klopp genauso? Oder ist das ein anderes Verhältnis, das du da hattest während der WM?
Bei Jürgen Klopp und mir ist es ja wirklich so, das ist jetzt überhaupt nicht dahergeredet, ich kenne ihn seit, würde ich jetzt sagen, 26 Jahren, 27 Jahren. Ich habe ihn als Verteidiger beim FSV Mainz 05 spielen sehen in der zweiten Liga. Ich habe ihn bei Freundschaftsspielen im Nettetalstadion in Mayen gesehen, als ich ihn in London, in Liverpool besucht habe. Wir haben 4 oder 5 Spiele zusammen gemacht in seiner letzten Saison in Liverpool für eine Doku. Da hat er dann dem Staff immer erzählt, dass ich einer der letzten Zeitzeugen bin, die ihn noch spielen haben sehen. Also er wäre so, hat denen dann erklärt, hat dann gesagt, so, er spielt auf einem Niveau wie Sheffield United oder Sheffield Wednesday. Die waren zu dem Zeitpunkt letzter irgendwo in der Premier League. Und das hat sich über all die Jahre hat sich das gehalten. Also das heißt ja nicht, dass ich kann mich auch erinnern, nach einem Spiel haben sie mal 4-1 zu Hause gegen den HSV verloren. Da war der so sauer und ich war natürlich eigentlich ganz gut gelaunt und dann, das sagt er ja auch selber von sich, dann ist er manchmal auch sehr ungehalten und jähzornig. Aber wenn wir uns heute sehen, es ist jetzt nicht so, dass wir regelmäßig Kontakt haben, aber ob wir uns sehen im Sportbild Award oder bei einem Abschiedsspiel oder damals in Liverpool, es ist immer herzlich von seiner Seite. Also muss ich ganz ehrlich sagen, top. Und auch während der WM ist das so gewesen, als wir uns dann immer im Hotel gesehen haben, auf dem Weg zum Stadion. Ich rede unheimlich gern mit ihm über Fußball und du merkst einfach, wenn er irgendwie auftritt, der kann einen ganzen Raum und eine ganze Kabine anzünden. Was ich aber auch sehr kritisch in dem Zusammenhang sagen darf, ist, dass mir bei der Pressekonferenz es nicht gefallen hat, obwohl er da auch diese Energie total versprüht hat. Und ich glaube auch, dass er der Beste für dieses Amt ist, dass er dann irgendwie so gesagt hat, also mir macht er das nicht und hat die Journalisten alle so in Gruppenverantwortung genommen. Und da muss man ja dann sagen, also der Erste, der Julian Nagelsmann, auch wenn er mir glaubhaft gesagt hat, das war keine Absicht, angezählt hat mit dem Wörtchen noch, war er ja selber. Also das, muss ich sagen, hat ihm nicht so gut zu Gesicht gestanden, finde ich. Sah so in der Art zu sagen, okay, also wenn ihr jetzt hier nicht so tickt, wie ich das möchte, dann war es das. Ja, also man darf ja auch durchaus, wenn man jemanden sehr schätzt und sehr mag, darf man das ja auch mal kritisch sehen. Ich habe ihn leider seitdem noch nicht persönlich gesehen, aber die Passage fand ich nicht so gelungen in einer ansonsten guten Pressekonferenz.
Ist der Schmerz denn, um das Feld mal von hinten aufzurollen, ist der Schmerz denn jetzt mittlerweile auch vergangen? Also die WM war kürzer, als wir alle gedacht haben.
Das Schöne war ja, wir hatten eine Sonderfolge. Ne? Ich saß auf der Autobahn von Charlotte nach Winston-Salem.
Und ich im Camper, irgendwo in Schweden.
Ja. Genau. Und ich muss im Nachhinein sagen, es war halt, diese 4 Wochen waren natürlich auch körperlich nicht unanstrengend. Du hattest permanent 35 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit. Die Flüge in Amerika, viele denken wahrscheinlich so, okay, dann sitzt der jetzt so ein bisschen da rum oder die Kollegen und fahren dann mal zum Spiel. So ist es ja dann doch nicht. Eine WM ist toll, auch das in diesem tollen Team von Magenta zu machen. Aber ich muss sagen, dieser Mannschaft hat das Besondere gefehlt und wir sind völlig zu Recht ausgeschieden. Und bei aller Kritik, die es an dieser Weltmeisterschaft gab. Ich fand, sportlich war es eine gute Weltmeisterschaft. Ich kann mich an wirklich deutlich schlechtere erinnern, gerade das Niveau in den K.O.-Spielen. Und wenn man ehrlich ist, mit dem Niveau, was wir angeboten haben, hätten wir in der entscheidenden Phase des Turniers eigentlich nur gestört.
Absolut. Und jetzt, du hast es ja immer wieder eingeordnet, auch in diesem verrückten Podcast hier, dass Deutschland einfach international keine tragende Rolle mehr spielt. Da muss einiges passieren. Hast du denn das Gefühl, dass Jürgen Klopp derjenige ist, der das wieder heben kann, dieses Niveau, zumindest der Nationalmannschaft? Ich glaube, in den Bundesliga-Clubs, da hört man auch auf ihn, bin ich mir ziemlich sicher, der hat wahrscheinlich man wird anders auf ihn hören, anders, nicht mehr oder weniger, aber anders auf ihn hören, glaube ich, als auf Julian Nagelsmann. Aber hast du das Gefühl, dass es jemand ist, der das Ruder rumreißen kann? Du hast gerade eben gesagt, wenn nicht er, wer dann? Aber wie schätzt du es ein?
Ja, du musst ja nun mal eigentlich ein Jahr zurückdenken oder 15 Monate. Nach der EM haben ja alle gesagt, boah, wir haben mit Julian Nagelsmann den absolut richtigen Bundestrainer. Wir haben gesagt, ohne Cucurellas Hand wären wir eigentlich Europameister geworden. Er hat eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben am Tag nach dem Ausscheiden. Und wir haben alle gedacht, der Job des Bundestrainers ist für die nächsten 4 bis 6 Jahre vergeben. Was dann bei Julian Nagelsmann selber vielleicht auch in eine Richtung gelaufen ist, wo man sagt, wenn man es aufarbeitet, gerade kommunikativ, da ist irgendwas total schief gegangen. Das muss er selber für sich beantworten. Ich glaube tatsächlich auch, dass seine Reputation als Trainer, und er war ja eine der heißesten Aktien auf dem internationalen Trainermarkt, auch gerade gelitten hat. Aber er ist jung genug, um sich da nochmal neu zu erfinden, weil ich glaube schon grundsätzlich, dass er ein guter Trainer ist. Aber er hat sich definitiv verändert, das kann man sagen. Und jetzt kommt Jürgen Klopp. Und ich glaube nicht, dass es mit Handauflegen gemacht sein wird. Ich glaube, was er schafft, er wird eine Mannschaft auf den Platz bringen, Es wird kaum Absagen bei Länderspielen geben und es wird eine Mannschaft geben, die wahrscheinlich 90 Minuten marschiert bis zum Anschlag. Und das kann in einem Turnier auch mal dazu reichen, dass du tatsächlich ins Halbfinale kommst oder vielleicht noch weiter. Aber die grundsätzlichen Probleme, die wir haben, dieses, dass wir nicht mehr so eine breite Kaderstruktur haben und dass die Spieler, die wenigen Spieler, die bei uns in der Lage dazu wären, Weltklasseleistungen zu bieten, wie Havertz, wie Wirtz, wie Musiala oder auch mit Abstrichen, weil ich, da muss man ja immer auf die Position auch gucken, wie Kimmich, einfach nicht in der Lage waren, das abzurufen in den USA. Da gibt's verschiedene Probleme. Ob er die alle beheben kann, weiß ich nicht. Und was ich auch sagen muss, wir haben vorher gesagt, wir haben eine Mannschaft, ich habe immer gehört, wir können Weltmeister werden. Und da wurden ja auch Spieler wie Pavlovic zum Beispiel genannt. Da haben alle gesagt, boah, wenn der fit ist, ist das eine Passmaschine. Das habe ich auch gedacht. Und ich muss sagen, ich war bei der WM total enttäuscht von ihm, was er gespielt hat. Viele Fehlpässe, viele Unsicherheiten. Auch wie du gegen Paraguay gegen eine massierte Abwehr aufgelaufen bist. Dieses, ich stoppe erstmal den Ball, dann spiele ich ihn weiter. So wird international nicht mehr gespielt. Und trotzdem siehst du dann am Samstagabend, dass Pavlovic einer der besten Spieler beim Supercup ist. Mhm. Das heißt, wir müssen auch endlich mal die Diskussion darüber führen. Ich spreche das hier im Podcast immer schon an. Es ist auch die Qualität der Bundesliga. Es ist einfach eine schwache Liga. Mhm. Und bei uns wird dann immer erzählt, das ist ein Weltklasse-Spieler, weil der bei Bayern, also wenn Pavlovic den Ball bei Bayern verliert, das hat keine Auswirkungen in der Liga. Und die Bayern sind so stark, getragen von Olise, Diaz, Kane, also auch von ihren ausländischen Spielern, dass die auch bis ins Viertel-Halbfinale der Champions League eigentlich keine Konkurrenz haben. So, und dann spielen die einmal im Halbfinale gegen PSG, im Rückspiel wurden ihnen die Grenzen aufgezeigt und dann fahren die aber trotzdem zur WM und das heißt, die sind Weltklasse. Für meine Begriffe, ich will dem Jungen gar nichts, der kann sicher Weltklasse werden. Auch ein Matcher, der wurde nach dem 7-1 gegen Curaçao in die höchsten Töne gelobt, auch der hat gegen Ecuador und Paraguay überhaupt nichts mehr gezeigt. Das ist doch keine Weltklasse. Wir müssen uns mal ehrlich machen, was wir eigentlich für eine Qualität haben. Und das, was wir haben an Qualität, das wird aber, glaube ich, trotzdem ausreichen, dass Jürgen Klopp eine gewisse neue Begeisterung um die Nationalmannschaft entzünden kann.
Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf die Arbeit von Jürgen Klopp. Und ich glaube, unbestritten ist, dass er auf jeden Fall eine andere Energie hat, dass er, glaube ich, einfach auch der Wunschkandidat war. Und bin bei dir, die Kommunikation fand ich auch immer in den letzten Monaten ein bisschen schwierig. Da hat er sich, glaube ich, einfach auch ein bisschen vergaloppiert. Ich glaube, er ist aber selbstkritisch genug, dass er die Pressekonferenz, wo er gesagt hat, das macht ihr mit mir nichts, das bin ich sofort weg. Das hat er, glaube ich, auch selber nochmal ein bisschen zurechtgerückt. Ich glaube, da war er selber auch ein bisschen überrascht über sich selber. Aber das passiert uns beiden ja auch. Wir sind auch manchmal ein bisschen überrascht über uns selber. Das kann schon mal passieren. Beim Bundestrainer wiegt es deutlich schwerer.
Ich bin nicht überrascht von dem, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Das ist alles fundiert.
Der Unfehlbare ist zurück.
Ja, genau. Sehr gut. Genau.
Sehr gut. Dann haben wir die WM einfach abgeräumt, würde ich sagen. Und wir haben einen neuen Bundestrainer. Wir haben aber nach wie vor Eier. Wir brauchen.
Ach so, ja. Eier. Trotzdem muss man da auch vielleicht nochmal sagen, vielleicht nur nochmal einen Satz, weil wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen, aber die WM ist auch wirklich schon zu lange weg. Trotzdem ich habe das auch auf Instagram gepostet, diese unfassbar harsche Kritik an Thomas Tuchel fand ich zumindest auch bemerkenswert. Er hat immerhin das zweitbeste WM-Resultat aller Zeiten für die Engländer abgeräumt. Dass die englische Presse, die sicherlich mit dem Deutschen fremdelt und auch die ganzen Experten da ihre Enttäuschung ausdrücken, das kann ich ja sogar emotional noch nachvollziehen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Thomas Tuchel im Spiel gegen Argentinien nicht hätte vielleicht auch einen anderen Wechsel mal vornehmen können. Ich hätte zum Beispiel Rice rausgenommen. Der sah ja aus wirklich wie Montezumas Rache leibhaftig, wie der Tod auf Rädern. Der hatte ja durch den Mexiko-Auftritt Magen-Darm wie drei andere Spieler. Den hätte ich zum Beispiel rausgenommen. Aber ich habe mich im Nachhinein auch einfach nochmal mit Sportmedizinern unterhalten und die bestätigen mir alle, dass wenn du im laufenden Turnierbetrieb nach Mexico City musst, auf 2.500 Meter Höhe, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, das zu vermeiden. Entweder du machst dein erstes Spiel da und gewöhnst dich 3 Wochen an diese Höhe, dann kannst du sogar davon profitieren. Oder aber du fliegst zum Spiel, landest praktisch um 15 Uhr, um 18 Uhr spielst du und danach fliegst du direkt wieder weg. Nur dann kann das keine Auswirkungen haben. Aber die Engländer mussten halt einen Tag vorher da sein. Die haben mit 10 Mann gegen Mexiko gespielt. Das hat unfassbare Kräfte gekostet. Dann nochmal eine Verlängerung gegen Norwegen. Und die waren einfach körperlich nicht mehr in der Lage, diesem emotionalen Spiel der Argentinier Paroli zu bieten. Und wenn ich dann diese Erklärung höre, ja, der hätte Massaker und Rashford reinbringen müssen, der hättest du signalisiert, wir spielen noch nach vorne. Ich weiß gar nicht, wer denen hätte den Ball zuspielen sollen. Die waren stehend K.O. Und es hat ja trotzdem fast gereicht. 4 Minuten vor Schluss stand es noch 1-0. Also das war mir einfach eine Spur zu hart und da muss ich dann ehrlich sagen, klar, Thomas Tuchel macht es den Leuten noch nicht immer einfach, ist jetzt auch kein wahnsinniger Sympathieträger, aber für mich ein richtig guter Trainer, der sicherlich auch in der einen oder anderen Position anders entscheiden könnte, aber die Häme gerade von der deutschen Presse fand ich dann wirklich ein bisschen befremdlich, wenn man weiß, welchen Weg die Engländer gegangen sind.
Ja, aber
von Teilen der Presse, Teile.
Wo du es ansprichst, oder da du es ansprichst, das ist ja so ein Thema, das mich die ganze Zeit auch immer wieder beschäftigt. Das siehst du auch jetzt an der Diskussion rund um Julian Nagelsmann. Da ist er mit seiner Frau einmal in irgendeinem Luxusresort und macht Urlaub. Und die sozialen Netzwerke explodieren. Das ist eben einfach auch genau das, was wir ja ganz oft angesprochen haben. Das ist einfach eine Unart. Ich finde, das ist einfach auch so deutsch, geht nicht. Ist einfach scheiße und ich glaube auch, dass...
Aber ist das nur deutsch? Ist das nicht auch... Also ich finde es unsäglich, aber ist es nicht so... Glaubst du nicht, dass irgendein jemand in England und sowas, wenn er sowas sieht, Thomas Tuchel wäre jetzt irgendwo, dass das dann auch so gepostet würde? Ich weiß es nicht. Ich finde ja, wie du selber immer sagst, du nennst sie ja die asozialen Medien. Das ist es leider auch zum Großteil geworden.
Das ist es. Nee, ich wollte nur erstmal bei uns bleiben, um dann am Ende zu sagen, klar, du hast vollkommen recht, das ist natürlich länderübergreifend ganz klar. Aber diese Trolle hast du halt und da wird einfach Dampf abgelassen und da werden die Mistgabeln ausgepackt. Und ich bin komplett bei dir. Es ist nicht derjenige, mit dem man jetzt irgendwie unbedingt sofort an der Bar ein Bier trinken will, Thomas Tuchel, und Best Friends ist. Aber er ist ein unglaublich guter Trainer. Der hat Dinge geschafft mit dieser Mannschaft, die wenige geschafft haben. England war schon lange nicht mehr so weit wie jetzt bei dieser WM. Dann haben sie gegen Argentinien gespielt. Wie Argentinien gespielt hat, muss man jetzt auch nicht unbedingt mögen. Also das war jetzt auch kein Sympathiefaktor. Das war jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt und deshalb zu Recht dann letztendlich auch da, wo sie stehen. Gott sei Dank sind sie nicht Weltmeister geworden. Aber es ist schon eine Qualität, die, glaube ich, auch immer mal wieder eingeordnet werden muss. Dieser Hass, der sich da im Netz verbreitet, geht einfach nicht. Lass uns aber wieder zu den schöneren Dingen kommen.
Also vor allen Dingen, damit das nicht nur, Mike, der Satz nur. Jeder darf seine Meinung sagen. Ich sag meine Meinung auch. Klar. Und ich sag sie auch und das gefällt auch manchen nicht. Aber wir sagen es hier mit unseren Namen, also nicht irgendwo wie im Internet mit irgendwelchen Synonymen. Und wie gesagt, dass Leute, auch die wie wir diesen Beruf ausüben, die also von den Medien sind und wo man dann denkt, ey, die haben auch die Kompetenz, darüber zu berichten, dass da praktisch direkt die Abrechnungen mit Tuchel gewetzt werden, noch kaum, dass das Spiel zu Ende ist, das ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Und wenn du dann auf der Couch sitzt und hast eine Tüte Chips und 2 Bier und dann so, die hätten mal ein bisschen mehr laufen müssen oder nach vorne, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich dann noch nicht weiß, ob der oder diejenigen dann auf diesem Niveau schon mal Leistungssport betrieben haben. So, damit wollen wir es dann noch verwenden lassen.
Bevor wir zum DFB-Pokal kommen, da ist ja einiges passiert und auch wundersame Dinge sind auch passiert, wie es eben zum ordentlichen Pokal-Fight gehört. Lass uns mal so ein bisschen auf die Transfer-Geschichte.
Lass uns mal ganz kurz, eins würde ich noch mal als erstes, den Supercup. Hast du am Samstagabend gesehen, Dortmund-Bayern?
Habe ich gesehen und habe gesehen, dass... hat mir sehr gut gefallen, dass der BVB am Ende des Tages doch einen Plan B hatte. Wir kommen ja mit Sicherheit auch nochmal zu dieser ganzen Personalie seit Maler und wie sich der BVB da verhalten hat, beziehungsweise die Kölner und die ganze Gemengelage. Aber sie hatten einen Plan B. Die Verstärkungen, die sie dann schnell gezogen haben, sind exorbitant gut gelaufen. Ich finde, der BVB wird dieses Mal eine Rolle spielen. Ich finde, der riesige Klassenunterschied war zumindest in diesem Spiel nicht zu sehen. Ich hatte ein gutes Gefühl, einfach rein spielerisch beim BVB, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Und also diese ganze Posse um Harry Kane wirst du vielleicht auch nochmal einordnen können. Es ist schon irgendwie verwunderlich, wie Preise vergeben werden. Es ist schon verwunderlich auch, dass die Bayern, und das hat man, finde ich, in diesem Spiel gesehen, dass sie wirklich einfach auch so diese Stellung haben, die sie nun mal innehaben. Und ich finde es auch verwunderlich, wie sie in der Öffentlichkeit mit Spielern umgehen, die eigentlich aussortiert werden sollen. Also da ist schon, bevor die Saison richtig losgegangen ist, schon einiges in diesem kleinen, ja, in dieser kleinen Challenge gegen den BVB drin gewesen, im Umfeld auch drumherum. Das ist wieder so typisch Bayern-like, wo ich mir schon wieder an den Kopf fasse.
Also erstmal würde ich sagen, das war ein gutes Spiel für die Phase der Saison, weil genau, ja, die Nationalspieler bei beiden noch später eingestiegen, ja, sind. Ein nicht unverdienter Sieg der Bayern, der am Ende wäre auch ein 2-2 vielleicht sogar noch möglich gewesen, ja, in der regulären Spielzeit. Und ich glaube, die Rollen sind zementiert. Die Bayern werden wieder Meister und Dortmund wird sich, glaube ich, ein bisschen anders aufstellen. Ich glaube, sie werden ein bisschen frischeren, dynamischeren, jüngeren Fußball spielen. Genau. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass wenn diese Mannschaft, und das ist immer das Problem gewesen in Dortmund in den letzten Jahren, wenn sie mal 2-3 Jahre zusammenbleiben würde in Grundzügen und die Bayern vielleicht nach Neuer oder dann nach Kane oder auch Kimmich, der dann so auf das Finale seiner Karriere zu steuert, vielleicht mit einer neuen Hierarchie, dass dann vielleicht mal was drin wäre für Dortmund. Jetzt ist es und bleibt es so, du holst vielleicht zu Hause gegen die Bayern mal einen Punkt, du spielst mal gut mit und mutig. Das war in der zweiten Hälfte, erste Hälfte hat mir nicht gefallen von Dortmund, aber die Bayern werden im Laufe der Saison halt sonst nichts mehr abgeben, gewinnen dann meistens ihr Heimspiel gegen Dortmund und am Ende reden wir dann wieder davon, waren es 8, 10, 12 oder 14 Punkte Vorsprung. Also alle, die jetzt hoffen, dass es in der Bundesliga Spannung gibt, die, glaube ich, muss ich enttäuschen. Ich sehe da niemanden, der die Bayern in dieser Konstellation auch mit dem guten Verhältnis Trainer-Mannschaft gefährden kann. Zu Harry Kane, du meinst wahrscheinlich die Auswahl oder den Preis zum Ballon d'Or. Er hat ja den goldenen Schuh als bester Schütze gewonnen. Ja, also dass die Bayern versuchen, ihre Spieler hoch und stark zu reden, das verwundert nicht. Das finde ich aber auch gehört sogar zu einem Verein dazu, dass du natürlich sagst, vergesst mal meinen Spieler nicht. Also wenn wir daran denken, wie unsäglich sich Real Madrid vor ein paar Jahren verhalten hat, wo aus Beleidigungen dann diesen Preis nicht bekommen zu haben, gar keiner mehr zur Abordnung gekommen ist, finde ich, darf man das. Es ist natürlich Bayern-like, wie dann diese Medienmaschinerie anläuft. Genau. Du kommst ja jetzt in keinem Interview daran vorbei, dass alle sagen, Harry Kane muss den Ballon d'Or gewinnen. Mal zwei Sachen dazu. Also ich finde, es kristallisiert sich in diesem Jahr nicht der Spieler so deutlich heraus, wo du sagst, der muss es auf jeden Fall werden. Also wenn jetzt, sagen wir mal, einer von den Franzosen, wenn Frankreich noch Weltmeister geworden wäre, dann hätte man sagen können, boah, bei Rodri, der für mich eine überragende WM gespielt hat, wirklich outstanding, da kann man natürlich sagen, der war fast die gesamte Saison oder zumindest die Hinserie als Spieler einer Vereinsmannschaft fast die ganze Zeit verletzt. Für mich der beste Spieler zum Beispiel, wenn ich jetzt die WM weglassen kann, weil er qua seiner Geburt nicht dabei war, war Kvaratskhelia. Also für mich der beste Spieler über die ganze Champions-League-Saison, dass Georgien nicht bei der WM dabei ist, nachdem sie bei der EM ja gut gespielt haben. Das ist wahrscheinlich nicht, oder das kann man ihm überhaupt nicht anlassen. Da fehlt es vielleicht bei den Mitspielern dann über einen längeren Zeitraum der Qualifikation auch ein bisschen an der Qualität. Aber bei Harry Kane muss man natürlich schon die Frage stellen, er ist mit den Bayern deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Er trifft auf beeindruckende Art und Weise in der Bundesliga, ist Spielmacher und Grätschmaschine in einem, aber in einer, wie ich sage, von höchstem Niveau der Premier League, zum Beispiel weit entfernten Spielklasse, in einer Mannschaft, die Tormor überlegen ist. In der Champions League sind die Bayern ins Halbfinale gekommen. Super spektakuläres Hinspiel in Paris, da hat er auch getroffen, er hat auch beim Rückspiel das Tor, hat er klasse gemacht, ansonsten waren 90 Minuten nicht viel zu sehen, wie auch im Rückspiel wir festgestellt haben, dass Paris da einfach eine Klasse besser war in diesem Spiel. Und bei der WM sagen alle, ja, er hat 6 Tore gemacht, ich finde aber, er ist ein guter Anführer, gar keine Frage, aber er war sowohl im Spiel gegen Norwegen als auch gegen Argentinien und in diesem Spektakel gegen Frankreich, wo er am Anfang gar nicht am Platz stand, ich weiß gar nicht, ob er nachher noch eingewechselt wurde, war er jetzt kein Faktor. Ja. Und dann zu sagen, ja, wer soll's denn außer Harry Kane werden? Also da frage ich mich wirklich, wenn du in den allergrößten Spielen bei der WM kein Faktor bist, dann bist du für mich nicht automatisch Weltfußballer. Also ich schätze ihn total. Ich finde, er ist ein Anführer, er ist ein geiler Typ, er ist ein Striker, er ist auch ein bescheidener, bodenständiger Typ und er ist ein Weltklasse-Mittelstürmer. Da gibt's gar keine Frage. Aber Ballon d'Or, jetzt können natürlich die Bayern-Fans wieder sagen, erste Folge, oh super, der Wagner ist wieder da, will nicht, dass der Harry Kane den Ballon d'Or gewinnt. Nee, ich hätte es ihm gewünscht, weil ich es den Engländern gegönnt hätte, Weltmeister zu werden. Aber für mich waren die letzten 3 Spiele bei der WM keine Bewerbung, um als bester Spieler der Welt ausgezeichnet zu werden.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich finde halt irgendwie, das sind jetzt meine eigenen Kriterien, aber ich finde, der beste Spieler der Welt hat halt einfach auch, das ist jemand, der überall Impulse setzen kann, der einfach Spaß macht zuzugucken, der, keine Ahnung, auch ein Schuppert Allrounder ist, der eine Mannschaft beleben kann, beatmen kann, einen gewissen Glanz hat. Und vielleicht kommen wir auch mal so ein bisschen aus der Überraschung raus. Und wenn schon Bayern, hätte ich jetzt immer gesagt, das ist ein Odyssee, finde ich.
Wäre ich bei dir, finde ich, hat bei der WM auch selbst bei den großen Spielen.
Unfassbar gut.
Sie hatten aber gegen Spanien alle einen Totalausfall.
Ja, okay.
Aber Olise, Bundesliga auch outstanding. Gute Champions League und hätte dann für mich bei der WM noch einen Tick besser als Kane gespielt. Also da würde ich sagen, eher Olise als Kane. Guter so, Punkt von dir.
Siehst du. Und wenn der nicht, dann ist es für mich trotzdem auch Kylian Mbappé. Ich finde nach wie vor, es ist ein Spieler, der einfach unfassbar präsent ist auf dem Platz, der entscheidende Akzente gesetzt hat, auch bei der WM, der ein bisschen reinkommen musste, aber trotzdem, also jetzt, wenn wir von der WM sprechen, aber insgesamt auch ein kompletter Spieler ist. Also es hätte für mich Alternativen gegeben. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum es Harry Kane ist. Und nochmal, ich bin in der Tat ein großer Harry Kane-Fan, oute mich da auch gerne, weil es auch jemand ist, der, was ich beeindruckend finde, der überall zu finden ist auf dem Platz bei den Bayern. Es ist wirklich unglaublich. Der ist hinten in der Abwehr, hilft aus und ist 20 Sekunden später steht er ganz vorne und schweißt das Ding irgendwie ein. Das ist schon eine besondere Gabe. Aber hey, sei es drum, es sei ihm von Herzen gegönnt und damit hätten wir diese Geschichte auch ein bisschen.
Naja, es ist ja trotzdem, es wird ja darüber diskutiert und ich finde, man kann auch darüber diskutieren. Und ich finde schon, dass wenn du die Ehre bekommst, als bester Spieler der Welt ausgezeichnet zu werden, man hatte ja schon ein bisschen häufiger den Eindruck, es ging in der Vergangenheit immer darum, Messi oder Ronaldo, weil da sicherlich auch finanzielle Interessen dahinter standen. Messi ist es für mich auch nicht, hat zwar eine, finde ich, gute bis sehr gute WM gespielt, bis aufs Finale, aber wird natürlich in der MLS jetzt auch nicht so gefordert. Also wenn ich vorher sage, die Bundesliga muss man auch ein bisschen kritisch sehen, dann kann ich jetzt nicht sagen, dass das Niveau, also die Bundesliga steht schon deutlich über der MLS, auch das ist ganz klar. Aber wie du es gesagt hast, dann sehe ich eher Olise oder Mbappé oder Rodri oder wie gesagt Kvaratskhelia, weil der für mich der überragende Spieler der Champions League war und da sind wir uns ja auch einig. Das Niveau in einem Halbfinale der Champions League ist wahrscheinlich jetzt auch nicht viel niedriger als ein WM-KO-Spiel.
Du hast den BVB vorhin kurz angesprochen. Ich habe mir gestern noch einen Podcast angehört, Viertelstunde Fußball mit dem geschätzten Kollegen Conny Küpper.
Ja, und, sehr geschätzter Kollege.
Und den habe ich auch, fand ich sehr, sehr lustig. Da waren Vater und Sohn auch beim DFB-Pokal am Start in der Konferenz. Musste ich sehr lachen. Der kleine
Scheißer.
Ja.
Sehr gut.
Fand ich sehr, sehr lustig. Da ist aber auch eine ganze Folge gesprochen worden über, oder ja, doch eine ganze und nochmal eine halbe über die Personalie Said Elmaler. Lass uns vielleicht einmal darauf gucken, weil ich glaube, es ist kein Kölner Thema mehr gewesen, sondern es ist dann doch schon ein deutschlandweites Thema gewesen. Und ich bin sehr auf deine Einschätzung gespannt, wie du die ganze Geschichte einordnest jetzt am Ende des Tages. Er bleibt da, er hat die 10, die 13 geht, die 10 bleibt. Und wie siehst du es?
Also wie du siehst, habe ich ja gesehen, du hast ja Tränen überströmt, Videos gepostet, du hast Kölsches Liedgut, was Gänsepelle macht, gepostet, also du bedienst ja all das, wo du manchmal auch kritisch darüber sprichst. Also gefühlt ist der FC ja jetzt schon mal wieder in Europa mit diesem Verbleib.
Also, kleiner Einschub. Ich habe mir das alles aufgehoben für heute.
Ja.
Es ist erstmal eine Feierei gewesen, da bin ich bei dir. Da bin ich natürlich auch durch und durch FC-Fan. Aber ich wollte dir erstmal den Vortritt lassen und dann vielleicht außerhalb des Instagram-Kanals das ein oder andere dazu zu sagen.
Ja, also fangen wir mal erst aus BVB-Sicht an. Ich glaube, so rollen wir es am besten mal auf. Wenn ich eine Mannschaft verjüngen möchte, wenn ich mehr Tempo reinbringen möchte und wieder ein bisschen mehr Spielfreude, dann finde ich, ist Said Elmala ein ganz natürlicher Kandidat dafür, weil er mit seiner Dribbelstärke und mit diesem Instinktfußball, den er spielt, schon etwas hat, was ich in Deutschland bei relativ wenigen Spielern sehe. Und wenn ich als Borussia Dortmund irgendwann mal wieder das Ziel habe, vielleicht in einem guten Jahr tatsächlich die Bayern zu attackieren, dann finde ich es fast schon verpflichtend, dass man einen Spieler, an dem die Bayern noch nicht dran sind, dass ich den mir kaufe. Und wenn ich die Zahlen höre, und da haben ja auch die Kollegen vom Transfer-Update bei uns bei Sky einen Riesenjob gemacht, dann ging es ja am Ende um 3-4 Millionen plus Weiterverkauf. Also Beispiel, Elmala geht dann von Dortmund mal für 120 Millionen, kriegt der FC davon 10% oder nur von der Differenz, also von den 70 Millionen dann. Darum ging es ja, glaube ich, also für mich gefühlt nichts, wo du sagst, wir liegen hier 30 Millionen oder sowas auseinander. Ich glaube, am Ende muss man dann auch festhalten, dass der BVB nicht damit gerechnet hat, dass der FC so eine Verhandlungstaktik fährt und dass sie ganz am Ende auch nicht zu 100% davon überzeugt waren, dass Elmala sie so viel besser macht. Ich glaube, da glauben sie selbst, dass sie mit diesen beiden Griechen, die sie jetzt gekauft haben, und da gab es ja durchaus schon gute Ansätze im Supercup, dass sie damit auf Dauer vielleicht besser fahren. Ich glaube trotzdem auch nicht, dass das Thema Elmala und Dortmund damit ausgestanden ist. Aber aus Dortmunder Sicht hat, glaube ich, die allerletzte Überzeugung für diesen Transfer gefehlt. Ob diese Zweifel begründet sind oder nicht, das kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich sehe bei Elmala, bei aller Qualität, der ist, finde ich, auch körperlich stark, also der lässt sich nicht einfach wegchecken, hat er aber auch zwei Defizite, die ich sehe. Da ist es erstens sein Defensivverhalten. Das ist zwar ein bisschen besser geworden, aber immer noch nicht so, dass man sagt, damit kannst du jetzt bei jeder internationalen Top-Mannschaft spielen. Da verstehe ich sogar, das war einer der wenigen Punkte, die ich bei Lukas Kwasniok auch verstanden habe. Und was ich sagen muss, es war ja immer wieder das Thema auch, dass er dann in der Endphase eines Spiels, wenn er begonnen hat, ausgewechselt werden musste. Thema Fitness, weiß ich auch nicht, ob das jetzt schon für 90 Minuten auf allerhöchstem Niveau so ist, dass du sagst, du spielst bei einer Top 15 Mannschaft in Europa. Ich glaube zudem, dass auch Elmala jetzt in der Bundesliga nochmal anders gesehen wird von den Verteidigern. Oh, da kommt einer mit einem 50-Millionen-Preisschild. Das wird für ihn schon auch sicherlich nicht ganz einfach, auch wenn ich ihm absolut zutraue, eine ähnliche Saison wie im letzten Jahr zu spielen. Und dann kommen wir zur Spielerseite. Er wollte nicht nach Brentford für die 50 Millionen. Als Kessler gesagt hat, für die 50 gehst du weg, weil ich glaube, der FC hätte das Geld schon auch gut gebrauchen können, um die Verantwortung auf breitere Schulter zu geben und auch für die Infrastruktur. Also diese Verklärung und Romantik, also erzählt wird ja die Geschichte jetzt von vielen so. Alle haben sich am FC und an Kessler abgearbeitet, weil der FC ihn nie abgeben wollte und Said Elmala den Geißbock praktisch im Herzen trägt. Und jetzt hat er noch die 10 bekommen von Podolski. Jetzt sind wir wieder eine große Club. So ist es ja nicht ganz gewesen. Also für die 50 Millionen hätte er nach Brentford gehen können. Die Familie hat gesagt und er selber, wir wollen das nicht. Das ist auch völlig legitim, dass du nicht vielleicht in irgendeine so mittelklassig schöne englische Stadt gehst. Aber dann standen die 50 Millionen halt im Raum. Er wäre gerne nach Dortmund gegangen. Übrigens, da können wir dann jetzt auch mal einen Einschub machen, wie weit wir im Profifußball schon gekommen sind. Elmala hat sich absolut korrekt verhalten. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der hat ganz normal trainiert und gespielt. Und das reicht heute schon, dass du fast als Vorbild angesehen wirst. Also nochmal, er hat's top gemacht, aber eigentlich die Selbstverständlichkeit, dass das so betont werden muss, ist schon auch erstaunlich. Und dann, Leipzig hat auch nicht durchgezogen, die müssen komischerweise auch sparen anscheinend. Jetzt ist er dann da und dann finde ich, und damit sind wir beim FC, dass du sportlich natürlich das absolut Richtige jetzt in der Endphase der Saison gemacht hast oder der Transferphase, hättest du jetzt Elmala auch noch verloren, neben Kaminski, der für mich letztes Jahr der beste Spieler war, dann hättest du, glaube ich, erstmal mit Abstiegskampf rechnen müssen. Jetzt hältst du deinen wertvollsten Spieler. Du hast dem Trainer etwas zur Verfügung gestellt, was übrigens auch, weil viele ja so sagen, boah, war die Transferperiode eigentlich so gut, mit diesem Elmala-Push hast du ja das Gefühl, die gehen da rein und haben sich für 30 Millionen verstärkt. So ist es jetzt gerade emotional. Verstehst du, was ich meine? Und ich finde, wenn ich die Mannschaft jetzt so sehe, Skiri bin ich zum Beispiel sehr skeptisch, hat 3 schlechte Jahre in Frankfurt gehabt und als Kapitän eigentlich noch eine ziemliche Katastrophen-WM mit Tunesien, die chancenlos waren, eher Eigentore gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob das so der Königstransfer für die 6 ist, aber emotional und dann noch aufgeladen. Oh, du kriegst die 10. Podolski gibt ihm die 10. kleiner Einschub der Redaktion, Podolski dreimal mit dem FC abgestiegen, die 10, dann hätte sie irgendwie von den ganz Großen sein müssen. Vielleicht von Overath, von Flo, Libarski. Du weißt, was ich meine. Das sind für mich 10er, die mit dem FC was gewonnen haben, die für internationale Klasse standen. Aber das ist ja ein ewiges Thema. Hier müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Das Video ist top gemacht. Du hast die Fans emotionalisiert. Er bleibt. Also von daher aus FC-Sicht im Moment alles gut. Trotzdem bleibt die Gefahr. Letzter Satz. Wenn er die Saison nicht so spielt oder wenn er sich verletzt und wenn du dann irgendwann nicht mehr die 50 Millionen erlöst, denn das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dann wirst du dich vielleicht später noch mehr ärgern. Spielt auf dem Niveau weiter, kriegst du im nächsten Jahr wahrscheinlich 75 bis 80 Millionen.
Gut. Gut, gut.
Jetzt habe ich 6:24 über deinen Club geredet und deinen Spieler. Jetzt bitte Mike, der 9.
Wie Hennig. Also habe ich 8:21.
Ja, hast du, ja klar.
Das ist gut. Also vielleicht von vorne. Ich bin da sehr zwiegespalten. Erstmal freut es mich, genauso wie alle Anhänger des 1. FC Köln, dass seit Elmaler eine weitere Saison, wenn es gut läuft, noch beim 1. FC Köln sein wird. Ich habe die gesamte Pokerei irgendwann als wahnsinnig nervig empfunden. Ich fand es wirklich einfach auch in der Öffentlichkeit getrieben, auch von vielen Experten, die erzählt haben, was sie alles wissen, fand ich irgendwann unerträglich. Ich fand das Verhalten des BVB aus meiner Sicht gesehen, das ist natürlich stark FC gefärbt, auch ziemlich lasch, ehrlicherweise. Also wenn du weißt, da will jemand 50 haben, dann steigst du nicht mit 36 ein, sondern du sagst dann irgendwie, hier sind die 50 und oder im besten Fall, weil es jetzt Richtung Transferende geht, zumindest so leicht, dann haue ich mal noch 2 drauf und noch mit einem Bonus oben drauf, wenn ich ihn wirklich haben will. Denn bei dir, dann ist es wahrscheinlich so gewesen, dass sie ihn nicht hundertprozentig haben wollten. Aber es wurde ja dann auch erzählt, das Narrativ, dass der Spieler sich schon geeinigt hatte mit dem BVB. Und es war ja auch so, dass es in der Tat ein großer Wunsch war, von Seid Elmaler zum BVB zu wechseln. Also irgendwie war man sich handelseinig, zumindest hinter den Kulissen, zwischen dem Spieler, der Familie und dem BVB. Und warum dann der BVB, wenn das stimmt, was du sagst, Geschwindigkeit, Spieler und so weiter, passt gut ins Konzept, dann nicht gesagt hat, komm, dann müssen wir eben uns ein bisschen strecken. Vielleicht war aber auch die Kohle einfach nicht da, das wissen wir alles nicht. Dass das dann nicht zustande gekommen ist, muss ich sagen, also wenn ich einen Spieler haben will, dann kenne ich die Bedingungen und muss als BVB, habe ich nicht nötig, dann muss ich nicht anfangen zu pokern. Klar ist aber auch, dass der 1. FC Köln klug gerechnet hat und gesagt hat, ein Abstieg, also wenn Seid Elmaler verkauft wird, ein Abstieg ist deutlich teurer, als wenn ich ihn jetzt einfach verkaufen würde. Das ist in der Tat eine sehr kluge Rechnerei gewesen. Und ich glaube auch, dass RB Leipzig zu spät einfach gewesen ist. Die waren immer im Hintergrund, das hörte man zumindest, dass sie sich das alles so von der Seite angeguckt haben. Bin mir auch sicher, dass Max Eberl mit Sicherheit auch Thematik Musiala so ein bisschen von der Seite auch noch drauf geguckt hat, dass der 1. FC Köln dann irgendwann sagen musste, jetzt wird es zu knapp, wir kriegen keine Leute mehr. Und jetzt kommt es gleich auch zur Transferperiode des Thomas Kessler und wie er das aufgefüllt hat und mit dem gefüllt hat. Ist sonnenklar, dass die dann irgendwann die Reißleine gezogen haben und versucht haben, sehr, sehr schnell eine Lösung mit Seid Elmaler zu finden, beziehungsweise auch mit der Familie. Und dann wird natürlich gedealt. Dann sagt man, pass mal auf, wir bauen dir jetzt einen Riesenzauber auf. Du kriegst die 10, du kriegst mehr Gehalt, du kriegst noch ein Jahr Verlängerung, es gibt keine Ausstiegsklausel, das Handgeld wird exorbitant gut, da liest man ja wirre Geschichten, dass dann noch die Familie richtig dran verdient. Man sagt 5% an dem Deal, wenn er denn verkauft wird. Das bedeutet, alle sind dann zufrieden. Und dann kommt natürlich dieser Sternenstaub, von dem du gerade eben noch gesprochen hast, obendrauf. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Da muss ich sagen, das Video ist top gemacht. Die 13 geht, die 10 bleibt. Handwerklich absolut top. Unter PR-Gesichtspunkten richtig, richtig gut gemacht. Neuer Marketing-Geschäftsführer Philipp Liesefeld zusammen mit Till Müller, dem Kommunikationschef. Das ist gut gelaufen und das ist richtig gut für die Verhältnisse des 1. FC Köln. Aus Draufsicht würde ich sagen, relativ lausig gemacht. Und zwar deshalb, weil es komplett ablenkt von einem elementaren Punkt, nämlich von einer sehr schwachen Einkaufspolitik. Also das heißt, du verdeckst, und dann kommt natürlich auch nochmal diese Out-of-Home-Kampagne mit Ströer mit dazu. Das heißt, du hast also diese riesen City Lights alles geplant. Und da muss mir mal jemand erzählen, also viel Zeit kann man da nicht gehabt haben. Wie lange ist denn das dann eigentlich schon so gelaufen, dass man alles schon vorbereitet hat und zufällig sitzen auch alle da und Thomas Kessler erzählt von einem emotionalen Moment, dass die Familie da saß und dann hat man, sorry, aber das ist mir zu inszeniert. Das ist also ungefähr so aller spürbar anders. Es ist eine PR-Blase-Maschinerie dann entstanden, die ich einfach nur ein Stück weit auch eklig finde, weil ich denke, lasst uns das feiern, dass er ein Jahr länger da ist. Ich glaube, ohne ihn hätte man wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg spielen müssen. Aber diese Blase, die da aufgebaut wurde, deckt einfach zu, dass der FC sich überschaubar verstärkt hat nur. Das heißt, so ein Skiri, da habe ich große Bedenken, wenn das jetzt, nachdem man so lange einen Sechser gesucht hat, die Top-Lösung ist. Sorry, aber da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie. Dann hast du, darfst du ja auch nicht vergessen, du hast einen Mensah, der in der Vorbereitung katastrophal gespielt hat. Jetzt könnte man die ganzen Neuzugänger sich auch nochmal angucken. Auch ein Simpson Pusey, bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Dann hast du aus Nürnberg jemanden geholt in der Verteidigung, wo ich auch noch nicht weiß, ob der in der ersten Bundesliga bestehen kann. Du hast einen Ockham Engstler, den Brasilianer eingekauft, der sich auch erstmal in der Bundesliga beweisen muss. Also es ist nicht so super gelaufen, was da an Neuverpflichtungen reingekommen ist. Aber man hat das PR-technisch ganz gut überdeckt. Da kam natürlich die gesamte Problematik um Elmala sehr gut zu Pass. Und ich bin gespannt. Für mich ist die Messlatte am Ende des Tages das, was auf dem Platz passiert. Wir haben beide auch irgendwie gesehen, was da gegen Paderborn passiert ist, diese beiden Spiele. Und da muss sich der FC ganz schön strecken. Es gibt Stimmen, die sagen, Herr Wagner, also nicht hier mein geschätzter Podcast-Kollege, sondern René Wagner, der Trainer, muss sich auch erstmal beweisen. Ich bin da noch nicht safe. Die Feierei ist jetzt gut gewesen, die hat auch gut getan fürs Kölsche Herz, aber was dann am Ende dabei übrig bleibt, da bin ich noch skeptisch. Ich hoffe, dass es anders kommt.
Das war Dreierkette Köln. Ihr Podcast für Fans von Fans. Heute mit Stargast Mike Kleiss. So, kleiner Gruß an die Kollegen. Das war jetzt, glaube ich, 14 Minuten über den FC und ich habe nichts hinzuzufügen. Perfekt. Vielleicht sollten wir aber auch noch mal ganz kurz darauf gucken, wie sich andere Bundesligisten so ein bisschen verstärkt haben, zumindest das Thema noch mal anreißen. Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Eintracht Frankfurt. Mhm. Ich war am Freitagabend in Krefeld, St. Tönis, Oberligist gegen die Eintracht. Zur Halbzeit stand es 10-0. Das war das höchste Ergebnis, was es jemals gab, ob im DFB-Pokal oder im Chammer-Pokal. Ich habe mich sehr gefreut, Adi Hütter wieder zu treffen. Für mich ein ganz feiner Typ, so Gentleman, der aber trotzdem gut nach Frankfurt passt, auf diese intensive Spielweise. Und ich verspüre trotz dieses Spiels, ich habe Spielfreude gesehen bei Usun, wo ja auch noch nicht klar ist, ob der bleibt, verspüre ich so einen ganz leichten Anflug von Gladbach-Vibes, wie zum Ende der Ära Max Eberl. Der hat 9 Jahre einen überragenden Job gemacht, Gladbach, glaube ich, 6-mal im Europapokal, 2-3-mal in der Champions League, immer so ganz knapp an der Trophäe gescheitert. Das hat die Eintracht mit 2 Titeln natürlich besser gemacht. Aber irgendwann Max Eberl völlig den Blick für die Kabine verloren, war nicht mehr dieser tolle Verkäufer. Da kam natürlich auch Corona dazu. Das war für die Gladbacher damals echt scheiße. Aber bei der Eintracht muss man ehrlich sagen, Markus Krösche 5 Jahre super Job gemacht, Europapokalsieger geworden, hat Mamouche verkauft, Ikitike verkauft, hat immer wieder neue Spieler gefunden und jetzt plötzlich hast du das Gefühl, okay, das Torwartthema viel zu lange mit sich rumgeschleppt. Abwehrprobleme, letzte Saison teilweise fast 3 Dinger im Schnitt bekommen, eigentlich nicht gelöst. Keine unfassbaren Unterschiedsspieler nach vorne geholt, wie die von mir eben angesprochenen, wobei ich Usun so eine Rolle durchaus zum Beispiel zutraue. Und vorne Burkhardt, der scheint hungrig zu sein. Ja, ist aber ein ganz anderer Spielertyp als die Fast-Lane-Spieler, wie ich sie eben angesprochen habe. Also da muss noch was passieren, da wird sicher auch noch was passieren, aber du hast gesehen bei Gladbach, du hast auch vorher gesehen vor 10, 15 Jahren bei Bremen, beim HSV, bei Schalke, du kannst mal ein Jahr dir erlauben ohne Europa, ab dem zweiten kriegst du Probleme, sowohl Spieler zu bekommen, als auch überhaupt die Einnahmen, die dir dann fehlen aus der Champions League oder zumindest der Europa League. Und dann kann das auch ganz schnell ins Rutschen kommen, weil dieser Kostenapparat, der ist ja dermaßen aufgebläht, das ist ein Spiel dann auch mit dem Feuer. Und dann siehst du mal, dass sich selbst 6, 8, 10 Jahre hervorragendes Arbeiten nicht davor trüben kann, jetzt sagen zu müssen, das ist für Eintracht Frankfurt eine ganz, ganz entscheidende Saison.
Bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, wenn du dir so ein bisschen die Transfers anguckst. Das ist noch wirklich, genauso wie du sagst, wahnsinnig dünn, da ist noch nicht viel passiert, da muss was passieren. Und ich glaube, das hat sich auch Adi Hütter ganz, ganz, ganz anders vorgestellt.
Der übrigens ja damals in Gladbach Trainer auch wurde, absolut, als er sich von Eberl was ganz anderes versprochen hat. Ne? Ja, also nicht, absolut, dass er so ein Déjà-vu hat.
Absolut, absolut. Weißt du, worum ich Riesensorge habe? Ist noch viel mehr als um Eintracht Frankfurt, ist Werder Bremen. Das finde ich ganz krass. Weil die finanzielle Situation von Werder Bremen, dass, wenn das stimmt, was da immer wieder kolportiert wird, dramatisch zu sein scheint. Jetzt ist Lücke zurück. Ich glaube, das hat auch ganz gut getan für beide Seiten. Er hat auf viel Geld verzichtet. Füllkrug ist zurück, hat auch im DFB-Pokal sein Tor gemacht. Es ist aber trotzdem, finde ich, beängstigend, wie Werder Bremen dasteht, wenn man sich die Transfers anguckt und augenscheinlich auch die finanzielle Situation derart desaströs ist. Also das Werder Bremen ist für mich tatsächlich einer der Kandidaten, die sehr schnell sehr weit unten drin stehen können.
Na gut, sie waren ja, glaube ich, letztes Jahr, was sind sie denn geworden, 15. oder? Also viel tiefer soll es ja da nicht gehen. Und es gibt natürlich auch viele Werder-Fans, die sagen, boah, wenn da nicht noch 3 Blindere da gewesen wären, dann hätte es uns letztes Jahr erwischen können. Interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich eigentlich auch denke, dass ein Verein mit dieser Tradition und auch schon mit dieser historischen Wucht und mit dem Fußball, den man gespielt hat, bis so, naja gut, es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, sind wir ganz ehrlich, 2009 der letzte Titel gewinnen, aber Anfang der 2000er der Konkurrent eigentlich gewesen, ja, für die Bayern mit Borussia Dortmund. Und du hast ja wirklich das Gefühl, das ist eine richtig graue Maus geworden. Also ich verstehe auch, dass das wahrscheinlich jetzt nicht wirtschaftlich so eine ganz einfache Situation ist. Aber man fragt sich dann schon, und da bin ich bei dir, also hast Romano Schmid jetzt verkauft, der war einer der besseren Spieler. Stay war fast schon mit Hoffenheim einig. Dann hat
könnte,
man
noch
jetzt
weggehen,
könnte noch weggehen. Könnte noch weggehen, der für mich überragende Spieler der letzten beiden Jahre bei Werder. Und du hast ja sehr viel ablösefrei gekauft. Oder wie im Falle, du hast sie eigentlich umsonst bekommen, wie im Fall Reis. Wo ich dann auch denke, okay, haben die solche strukturellen, finanziellen Probleme, dass da, man hört ja dann immer, es muss erlöst werden. Ja, selbst Leipzig muss erlösen und verkauft Diomandé für 125 Millionen zu Real. Klar, wenn Real kommt, hast du wahrscheinlich keine Chance. Aber man fragt sich immer, wo geht das ganze Geld hin? Also ein Stadion, ein neues, hat jetzt Werder zum Beispiel auch nicht gebaut.
Absolut,
Der Gehaltszettel der Spieler kann jetzt durch die letzten mageren Jahre auch nicht so geplatzt sein. Oder haben die 30 Millionen Schulden immer noch aus der Vergangenheit und müssen die ab? Ich weiß das nicht, ich kenne ja die Bücher nicht. Aber man wundert sich schon ein bisschen. Und wenn man jetzt die 3 Neuzugänge, also die spektakulären, jetzt holt, sie haben ja schon früh in der Transferphase ein bisschen was gemacht, dann muss man sagen, da brauchst du halt auch Fantasie. Dingchi finde ich einen guten Spieler, das kann funktionieren. Der hat ja leider auch diese persönliche Tragödie mit seiner Frau, mit der Erkrankung. Also für den ist es, glaube ich, auch gut, wieder in der Heimat zu sein. Mhm. Ja, Fülle hat auf Geld verzichtet. Jetzt muss man aber auch mal klar festhalten, du weißt, ich mag Füllkrug als Typ und als Spieler. Also in den letzten 2 Jahren ist nicht viel gut gelaufen für ihn. Der hatte in Dortmund noch eine ordentliche Saison mit einer ordentlichen Quote bis ins Champions-League-Finale. Bei West Ham hat gar nichts funktioniert, auch wegen Verletzungen. Und bei Milan wollte ihn jetzt auch keiner behalten. Also natürlich macht er Gehaltsabstriche. Aber wer soll denn dieses Gehalt jetzt bezahlen für einen Stürmer, der seit 2 Jahren eigentlich fast nichts mehr getroffen hat? Es könnte aber natürlich bei dieser ruhigen, familiären Atmosphäre in Bremen und eher in dem gewohnten Umfeld, könnte das sicher klappen. Ich glaube auch, dass sie ihn geholt haben, um emotional ein bisschen voranzugehen. Er wirkt auch auf den ersten Blick jetzt fit. Und zu Reis vielleicht noch ein Wort. Der hat ja kaum gespielt bei Brügge, weil er viel verletzt war. Ich finde, er hat 4 Jahre beim HSV gerade am Ende in der Aufstiegssaison gute Leistungen gezeigt. Absolut. Und ich verstehe auch einen Spieler, der grundsätzlich sagt, oh, es hat in Brügge so nicht geklappt, ich will in die Bundesliga zurück. Ich bin ja eh im Rheinland geboren. Ich bin ja jetzt gar nicht so schlimm mit dieser Rivalität HSV-Werder. Nur eine Frage muss natürlich schon erlaubt sein. also selbst wenn ich verstehe, dass ich in die Bundesliga zurück will und sage, Werder ist eigentlich ein gut geführter Verein, ich gehe dahin zurück. Aus Spielersicht ja, aber warum muss ich mich dann vor einem Jahr vor die Kurve stellen, sagen, mein Herz ist blau, ich werde Hamburg immer lieben und gehe dann ausgerechnet zum größten Rivalen?
Schwierig.
Zu dem Nordrivalen.
Schwierig.
Da frage ich mich dann, was ist mit den Spielern los? Lass es doch einfach. Du hast deinen Anteil am Aufstieg. Die Leute haben gesagt, dass du gegangen bist. Alle, boah, super. Und du machst mit einem Transfer, machst du dir das alles weg. Mach gar nicht so ein großes Theater. Wenn du zu Werder gehst, verhalte dich korrekt, rede nicht schlecht über den HSV, sag trotzdem, finde ich, dass Werder ein guter Verein ist, dann hast du vielleicht sogar irgendwann nochmal die Chance, wenn du irgendwann Jugendtrainer machen möchtest, zum HSV zu gehen. Aber jetzt kannst du das ja vergessen. Verstehe die Spieler da nicht, dass sie sich aufs Wappen immer hauen und am Ende ist es ihnen doch scheißegal. Das ist das Einzige, was ich dazu zu sagen habe.
Aber du, das ist ein Effekt, der getrieben ist von einem Mann, da sage ich jetzt nochmal, wer bin ich? Also ich möchte mit dieser Stadt Großes voranbringen. Ich möchte gerne in dieser Stadt für immer sein. Ich bin einfach in dieser Stadt.
Ja, ja, Fabi, hol dir dein Stirnband. Hol's dir einfach wieder runter.
Der Rese-Effekt. Ne? Ja. Ich werde diese Saison einfach nur vom Rese-Effekt immer und immer wieder
spielen. Wahnsinn.
Ich glaube,
auch das. Was ist das für ein Gelalle? Ganz ehrlich.
Ganz schlimm. Ganz.
Also Fabian Rese war einer der besten Spieler der letzten Jahre in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und er müsste übrigens von seinem Potenzial lange in der Bundesliga spielen.
Absolut.
Aber dieses Gesülze, Gelalle und Geschwurbel darum, meine Stadt und kommt zu mir und jetzt haut er sich das Wappen von Wolfsburg fast aus dem Trikot raus. Also ja, wirklich.
Weil er ein Tor geschossen hat.
Da fühle ich mich so wie gestern Morgen, als ich mit Helm wach geworden bin, nach meiner Geburtstagsfeier. Da müsste ich mal ganz kurz überlegen, ob ich nicht mal speien müsste. Also ich kann es einfach nicht mehr hören.
Ich bin komplett bei dir. Aber warte mal ab. Irgendwann taucht er beim HSV auf und sagt, ich wollte immer mal die Elbe. Es ist wirklich einfach auch Thomas Wagners Rothosen Lieblingsclub. Ich bin quasi, meine DNA ist die Rothose. Ja. Ich ziehe sie nie wieder aus. Warte ab, das wird genauso kommen. Glückwunsch übrigens zu Sebastian Bonneau. Finde ich
auch gut.
Ja. Richtig, richtig gut. Also da frage ich mich zum Beispiel, warum Thomas Kessler da nicht mal irgendwie mehr Energie reingesteckt hat. Ist geliehen von Leeds, aber ist mit Sicherheit so der coolste Neuzugang. Dann hast du noch Krönbeck von Start-Rennen.
Fand ich gut. Der war ja letztes Jahr schon da. Der ist gut. Muss man natürlich auch sagen, weil wir eben gesagt haben, Kader vergleichst du mit diesem im letzten Jahr. Du hast natürlich mit Vuskovic und Vieira eigentlich deine beiden besten Spieler verloren. Vieira gibt's ja immer noch eine Chance, dass er zurückkommt. Da gibt's die Gap zwischen dem HSV und Arsenal. Bonau, ich glaube nicht, dass er Vuskovic 1:1 ersetzen kann. Also die Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, war outstanding. Ich finde trotzdem Bonau einen guten Transfer. Ich finde, im Mittelfeld sind wir ganz gut aufgestellt. Da wäre Vieira, wird das Ganze veredeln. Und Probleme im Sturm hatten wir letztes Jahr ja eh. Patson Daka, interessanter Transfer. Auch Moffi, gerade Daka, den habe ich in Salzburg noch gesehen. Der hat ja alles damals kurz und klein geschossen. Hatte, glaube ich, in über 120 Spielen eine Quote von 0,5 Toren pro. Die musste auch erstmal in Österreich erzielen, plus international. Bei Leicester ging es am Anfang, dann sind sie ja sogar abgestürzt in die dritte Liga, auch wegen Punktabzug. Aber der hat mir in den ersten Spielen gut gefallen und das muss ja auch, also ganz klar ist, sowohl für den HSV als auch für den FC, du musst das zweite Jahr jetzt überleben in der Bundesliga, weil ich glaube, dass du nach 2 Jahren dann ein anderer Bundesligist bist. Und meine Hoffnung beim HSV ist, dass Spieler wie Capaldo und Remberg einfach schon einen großen Schritt gemacht haben nach einem Jahr. Und ich kann alle übrigens nur davor warnen, die sagen, naja, mit Elversberg und Paderborn stehen ja die beiden ersten Absteiger eigentlich schon fest, also musst du vielleicht noch irgendwie über die Relegation oder so. Na, das ist ja schon auch ein bisschen die Meinung. Ich glaube zum Beispiel, dass Elversberg nicht absteigt, würde ich jetzt sogar eine Wette eingehen, weil ich finde, die haben dieses, was Ole Boog da vorbereitet hat, dass junge Spieler gerne dahin gehen. Dann kommst du als Bundesligist dahin und denkst, was ist denn das für ein Stadion? Dann haben wir noch Vorbereitung und schwupps, hast du schon 2 drin. Also ich glaube, dass es nicht so einfach wird dieses Jahr. Der Abstiegskampf wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengender sogar als im letzten Jahr werden. Kleine Randbemerkung, also dass Chris Weber, der Sportchef, der in Düsseldorf letztes Jahr einen, naja, nicht sehr stimmigen Kader zusammengestellt hat, dass der jetzt Bundesliga-Sportchef ist bei Elversberg, ist schon zumindest eine bemerkenswerte Entwicklung, muss man sagen.
Wohingegen, wenn man sich Düsseldorf so anguckt, was da so gelaufen ist, wie die in die Saison in der dritten Liga gekommen sind, das ist auch Wahnsinn.
Würde schon am Anfang, am Ende, ne?
Das ist wirklich, wirklich, also da, wirklich dann auch der Untergang gestern. Wir können ja gleich noch zum DFB-Pokal kommen, aber Elversberg bin ich komplett bei dir, muss ich ja auch sein. Ich quatsch die jetzt nicht, wir sind jetzt in der ersten Liga, aber ich quatsch die jetzt einfach irgendwie rein in international. Die haben sich richtig gut verstärkt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber sie sind, haben ein paar Neuzugänge, wo man jetzt sagen kann, bin mal gespannt. Und das finde ich wirklich, wirklich Wahnsinn, dass Elversberg es immer wieder schafft. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das wirst du uns erklären können, dass sie immer wieder sich Spieler einverleiben, die einfach diese Mannschaft weiterbringen. Wie siehst du es? Also ich glaube.
Ja, aber das ist ja, das habe ich ja gerade eben in einem Nebensatz schon mal gesagt. Ich glaube, dass das Vorbild von Woltemade und Wanner, all diese Spieler, die sich da entwickelt haben, du siehst halt als junger Spieler und als Berater, die sagen dann, ach komm mir so ein Jahr, Elversberg, das glaube ich tut dir gut, Wettkampfhärte. Ja, und David Campbell und wie die alle heißen, interessante Spieler. Ich glaube, dass der Trainer Wagner einen guten Job macht. Und ich glaube, dass einfach Elversberg deshalb eine gute Adresse für Talente geworden ist. Da ist jetzt kein großes Geheimnis mehr. Die arbeiten seit Jahren gut und das wird jetzt auch belohnt, weil Spieler dann auch freiwillig gerne dahin gehen.
In Ordnung. Wollen wir jetzt noch ein bisschen über den DFB-Pokal sprechen?
Ja, Pokal war, finde ich, eigentlich bisher sehr unspektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Jeddelow finde ich super, die Geschichte. Aber wenn du jetzt mal genau hinguckst, Heidenheim hat jetzt, glaube ich, 12 Gegentore in 3 Spielen. Ich glaube, die haben im Moment ganz andere Probleme. Also das gab es ja unter Frank Schmidt noch nie, dass eine Mannschaft so viele Gegentore frisst. In seinem letzten Jahr, glaube ich, das wird für ihn deutlich schwieriger, als er sich das selber überlegt hat. Es war ja fast Slapstick, wie die fast die Gegentore gestern bekommen haben.
Unfassbar.
Also deshalb Respekt vor Jeddelow. Aber bislang war es ja jetzt noch nicht so, dass du gesagt hast, boah, da waren irgendwie ein Bundesligist, der in die Verlängerung musste oder sich gequält hat. Bin mal gespannt, was unsere beiden Vereine heute Abend machen. Halte sowohl Würzburg als auch Verl für echt eine schwierige Aufgabe. Da ist es einem ja immer so ein bisschen mulmig als HSV und FC-Fan in der ersten Runde. Dennoch, also ja, Jeddelo hat gewonnen, Groß Asbach hat die Pokalhelden aus Bielefeld, die vor anderthalb Jahren noch im Finale waren, geschlagen. Aber bislang war es ja eigentlich eher so eine Pokalrunde. Ich glaube, es könnte seit 2008 das erste Mal sein, dass alle Bundesligisten weiterkommen. Also du siehst halt, auch durch die Dominanz der Bayern in der Bundesliga versuchen natürlich alle seriös auch den DFB-Pokal anzugeben, weil es erscheint dann doch wahrscheinlicher, dass du diese Trophäe vielleicht gewinnen kannst für eine Handvoll Mannschaften. Und das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, ne? Also du hast pro Runden, glaube ich, jetzt kriegst du über 200.000, dass du da weitermachst. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht so einfach. Die dritte Liga ist schon 2 Wochen im Geschäft. Du selber weißt noch nicht so genau, wo du stehst. Aber bislang höchst seriös das Ganze angegangen, die Bundesligisten.
Ja, finde ich auch. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, weißt du, was mich erschreckt hat, ist der Auftritt von St. Pauli gegen RB, gegen Rot-Weiß Essen. Das fand ich ziemlich krass.
Also ehrlich, aber ich finde an der Hafenstraße, also ich habe es vorher getippt, in einem anderen Podcast habe ich gesagt, ich glaube, dass Essen in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen weiterkommt. Also da haben sich ja in der Vergangenheit auch schon Bundesligisten schwer getan. Spezielle Atmosphäre, gerade so ein Abendspiel. Essen hat für Drittliga-Verhältnisse einen sehr guten Kader. St. Pauli muss sich finden. Das scheint auch noch im Moment gar nicht so einfach zu sein. Also das geht für mich nicht in den Bereich Sensation, sondern du kannst jetzt, wenn du wahrscheinlich Pauli-Fan bist, kannst du sagen, das habe ich mir alles ein bisschen smarter zum Einstieg in die zweite Liga eingestellt. Und das Pokalspiel kommt jetzt auch noch dazu, fällt aber für mich nicht in den Bereich Pokalsensation.
Es gibt aber noch interessante Partien, du hast es gesagt, gegen Verl spielt der HSV heute, dann der SFC Köln gegen die Würzburger Kickers ebenfalls heute, dann Wolfsburg mit dem Superstar Fabi Riese gegen Alt-Klinike. Und Schalke gegen Halle, da bin ich sehr gespannt. Und dann gibt's ja noch Dortmund und die Bayern müssen später ran. Glaubst du noch an eine Überraschung? Glaubst du, dass Alt-Klinike gegen Wolfsburg was reißen kann?
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Schalke gewinnt. Also wie gesagt, hab schon das Gefühl, dass die Aufgaben in Würzburg und in Verl mit die schwereren sind bei einem Drittligisten. Es ist jetzt nicht so, dass man als HSV-Fan, ich fahre gleich nach Verl, dass man da beruhigt hinfährt und denkt so, weil es ist dann oft schon noch was anderes, wenn du jetzt erste Runde siehst, St. Tönes oder Hemelingen oder Lüneburg, da hast du, glaube ich, dann schon ein bisschen ein anderes Gefühl, weil sich dann gegen einen Viert- oder Fünftligisten meistens, wir haben uns letztes Jahr auch in Pirmasens sehr schwer getan, aber dennoch irgendwann im Laufe des Spiels die Athletik und die individuelle Klasse durchsetzt. Naja, aber ich hoffe mal, dass diese negative Überraschung heute Abend erspart bleibt.
Dann würde ich gerne von dir nochmal so ein bisschen eine Einschätzung, ein bisschen zu einem Thema, das ein Thema gewesen ist, weit auch über den FC Bayern hinaus, und zwar die...
Ich würde ganz gerne noch, beim Pokal würde ich aber gerne noch was über Waldhof und Kaiserslautern sagen.
Willst du? Also ja. Ich wollte es gar nicht mehr highlighten, weil ich es so unsagbar schlecht finde, was da gelaufen ist.
Ja. Also ich wollte nur mal was mir so durch den Kopf gegangen ist, vielleicht einen Satz noch dazu sagen.
Ja, gerne.
Es sind ja diese Spiele, wo eigentlich vorher jeder weiß, was passiert.
Ja, klar.
Also, es weiß die Polizei, es wissen die Vereine, es wissen die Fans, es wissen auch die Spieler. Und es hat so eine, wie soll ich das sagen? Es hat so eine Dynamik angenommen, dass sich überhaupt niemand mehr, also wir erzählen ja immer, wir haben die beste Fankultur in Deutschland. Ich finde, wir haben eine gute Fankultur in Deutschland, aber irgendwie wird das ja so eingepreist, also ein bisschen Ausschreitungen beim Derby, das gehört halt einfach dazu. Wenn wir mal jetzt völlig salopp das Ganze formulieren. Und es gehört natürlich nicht dazu, dass Leuchtraketen auf irgendwelche Tribünen geschossen werden. Und es gehört natürlich auch nicht dazu, dass der Innenraum gestürmt wird. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich weiß, dass Fußball auch viel Geld einbringt, weil viel konsumiert wird an Spieltagen. Aber wenn du dir anhörst, dass du 1500 Polizisten für so ein Spiel hast, dann muss man schon sagen, geht's eigentlich irgendwann noch, ne? Und dann gab's ja am Ende zwei Sachen. Also ich bin ja eigentlich... eher, ich sag mal, so ein Spieler wie Marlon Ritter, ne? Der ist ja Reiz- und Galionsfigur in so einem Spiel. Ich mag solche Typen eigentlich. Das ist natürlich das sage ich mit Respekt, das ist natürlich ein kleiner Drecksack. Der provoziert natürlich auch ohne Ende, aber irgendwie ist es auch geil, wenn du den in deiner eigenen Mannschaft hast. Nur diese Rudelbildung in der 90. Minute, wo dann jetzt von Waldhof Verantwortlichen gesagt wird, der Ritter hätte das provoziert mit dieser Rudelbildung und bei den Ecken hätte sich so viele Zeit gelassen. Ich meine, was da runtergeflogen kam, wenn der eine Ecke geschossen hat, das war ja auch Wahnsinn. Und er hat ja einen vollen Bierbecher an die Birne bekommen und da hat er jetzt auch nicht mehr draus gemacht. Also da muss ich dann wirklich sagen, ich fand die Aussage von Thomas Hengen hinten raus gut, der gesagt hat, das war unwürdig, das war das allerletzte, da haben sich beide Fanlager nicht mit Ruhm bekleckert. Der benennt beide und macht nicht irgendwas. Und dann die Aussagen der Waldhof-Verantwortlichen, die übrigens, das gehört auch dazu, sportlich einen guten Kader zusammengestellt haben. Also das finde ich schon mehr als bedenklich. Wir haben ja die Wiese ausgewechselt, damit sich die Pferde wohlfühlen, weil es waren ja schon mal Pferde von einem Jahr gegen Dynamo Dresden am Platz. Oder dann so, ja, das ist ja alles der Ritter schuld und ja, also gegenseitig auch mal gucken. Also so über so ein Thema hinzugehen, da muss man ehrlich sagen, liebe Waldhof-Verantwortlichen, das war richtig schlecht kommuniziert. Macht bitte mal eure Hausaufgaben da in dem Falle.
Ja, vor allen Dingen, weil Sportchef Schober, ich weiß nicht, ob du das mal auch mitverfolgt hast, was der sich so geleistet hat an einem Mikrofon.
Das ist ja, das total, meine ich doch, diese Aussagen von Schober und Zuber.
Ich finde es wirklich völlig verrückt und vor allen Dingen, weißt du, was mich total nervt, ist, das war ja auf alles vorprogrammiert, genauso wie du es gesagt hast. Es war vorprogrammiert, da wollten zwei Fanlager Beef miteinander und dann sage ich, wisst ihr was, sucht euch doch irgendwas im Wald, sucht euch doch irgendwo was auf einer Wiese, keine Ahnung, aber macht das doch irgendwo, keine Ahnung, aber nicht in einem Fußballstadion, wo dann auch Menschen sitzen, die sich dieses Fußballspiel und Familien und Kinder, die sich dieses Fußballspiel angucken wollen und die da auch Bock drauf haben und die dann stark gefährdet sind dadurch. Und dann hast du ja letztendlich auch bei YouTube, hat man es überall gesehen, war das ja mit Ansage. Das sind ja auch Kaiserslauterer Fans schon vor dem Spiel, als sie ins Stadion reingestürmt sind, die Ultras, dann auch schon gleich Bengalos gezündet und haben schon gleich klar gemacht, wo der Hase langläuft. Also die wollten ja ein Stück weit auch Krieg. Und wo ich dann sage, wenn man sich das alles anguckt, und das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Augen von Kameras, die bei YouTube dann irgendwelche Videos hochladen, sondern das weiß die Polizei ja auch vorher, dann bin ich komplett bei dir, dann sage ich doch, dann weiß ich doch, was da gebacken ist und dann muss ich doch in irgendeiner Form präventiv da irgendwie reagieren, wenn du weißt.
Nee, ich finde, die Polizei hat einen riesen Job gemacht. Ich finde, du kannst da präventiv gar nichts machen, weil du stellst auch als Verein Ordner ein. Du kannst ja nicht jeden Ordner noch mal polizeilich überprüfen und sowas und dann sagt der Ordner, ich kenne den einen und lass die rein. Das sage ich gar nicht. Ich glaube eher, dass es so ein bisschen Einzug gehalten hat. Naja, wir wissen ja alle, was jetzt kommt. Jetzt sehen wir mal, wie schlimm es heute Abend wird. Und das ist halt auch Teil so ein bisschen der ganzen, der Frage, wie wollen wir eigentlich Fußball bei uns erleben? Ich sag's, habt ihr ja auch gesagt, es gibt Bilder, die sind fantastisch, dennoch ist Pyro natürlich unfassbar heiß. Also da muss man ja sagen, zum Glück ist denen noch nie was Größeres passiert, weil da wird ja anscheinend dann wirklich aufgepasst. Das ist das eine, dass wir aus romantischen Gründen sagen, boah, sieht das gut aus. Aber das andere ist, dass das ja Szenen am Freitagabend waren, die auch stillschweigend ja irgendwo so ein bisschen toleriert werden. Ja, da rennen mal ein paar am Platz rum oder sowas. Nee, aber das ist ja einfach, das war ja ein Ausnahmezustand. Das hat ja nichts mehr mit einem Stadionbesuch zu tun. Und das meinte ich. Jeder weiß, was passiert. Aber irgendwie ist es von allen schon mittlerweile, auch wenn wir jetzt selber hinfahren. Also ich fahre jetzt auch nicht dahin und sage, oh Gott, ich habe jetzt totale Angst oder sowas. Sondern ich sage, okay, wir wissen, was auf uns zukommt. Und jetzt ist es da drüber gegangen. Und da muss man sich mal Gedanken machen. Auch ob man dann einfach mal sagt, entweder die Täter, die wir festnehmen, ich meine, das ist gar nicht so einfach, die müssen so hart bestraft werden, bis es dann vielleicht irgendwann auch mal an die Kohle dieser Leute geht. Oder du musst einfach mal ganz konsequent sagen, pass auf, jetzt nochmal so ein Vorfall, dann wird der Verein XY einfach mal für 2 Jahre aus dem DFB-Pokal ausgesperrt. Dann hat es nämlich große finanzielle Auswirkungen und dann ist vielleicht doch noch der ein oder andere, der nicht alles im Hirn verloren hat, auch bereit, mal auf sowas zu verzichten.
In Ordnung, dann siehst du es so. Ich würde gerne noch am Schluss vielleicht ganz kurz noch auf, und da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt, zu der Krankheit von Musiala kommen. Das ist schon auch ein größeres Thema gewesen außerhalb des FC Bayern München. Und ich fand es ein Stück weit verstörend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man weiß von dieser Krankheit eine ganze Zeit lang schon. Und man geht aber trotzdem auch ein Stück weit das Risiko, dass dieser junge Mann dann zweimal auf dem Platz zusammenbricht. Und das macht ja dann letztendlich auch einfach auch was. Das macht was natürlich mit ihm selbst zuerst mal. Ich glaube, das ist für ihn wahrscheinlich einfach auch unerträglich, weil er aus einer Verletzung rauskommt und diese Krankheit auch schon länger hat. So, dann hast du aber auch noch die Spieler, die das wohl auch wissen. Aber trotzdem ist es eine andere Situation, wenn du das dann auf dem Platz hast. Und was bedeutet denn das dann auch für die Zukunft? Also, wenn ich jetzt Spieler, Mitspieler bin, stelle ich mir dann die Frage, spiele ich den jetzt an? Wann passiert das wieder? Ist das irgendwie, also was macht das mit allen Beteiligten? Ist es gut, ihn spielen zu lassen? Trotzdem ist es vielleicht besser, ihn ein Stück weit rauszunehmen und zu warten, bis er denn medikamentös so eingestellt ist, dass es nicht mehr passiert? Wie denkst du?
Finde ich ein ganz brutal schweres Thema, weil ich medizinisch überhaupt gar keine Ahnung zu diesen Abszenzen, die ja wohl eine Form von Epilepsie sind. Epilepsie. Genau. Weiß ich gar nichts zu, weder medizinisch noch habe ich das Know-how oder habe diesen Fall irgendwo mal erlebt. Deshalb möchte ich mich da total zurückhalten, weil ich finde das unseriös, wenn wir jetzt darüber spekulieren, ob der spielen könnte oder nicht. Ich gebe dir in einem Punkt recht. Das sind natürlich schlimme Bilder. Und wenn es dann in einer Abfolge von 3 oder 4 Tagen passiert, da muss man schon erst mal durchatmen. Ich kann oder glaube in dem Fall den Ärzten der Bayern und der Spezialisten, die sagen, der ist medikamentös eingestellt. Es besteht keine Gefahr für Kardiologie oder für sonstige oder für die Gesundheit des Spielers. Ansonsten, man hätte jetzt im ersten Impuls vielleicht gesagt, okay, wenn das passiert ist einmal, vielleicht soll er sich dann noch mal ein bisschen ausruhen. Aber ich habe jetzt irgendwo jemand gelesen, der hat gesagt, das ist wie so ein Try and Error. Du versuchst dieses Medikament, das hilft, dann hilft es nicht, dann musst du es wieder anders einstellen. Du hast recht, man hat jetzt sicherlich, wenn Jamal Musiala auf dem Platz ist, so erstmal das Gefühl auch als Zuschauer oder Mitspieler, hoffentlich geht das heute gut. Aber ich glaube, da müssen wir auch schon den Ärzten vertrauen. Wenn die sagen, es besteht keine Gefahr für Leib und Leben, dann hoffen wir mal, dass er jetzt die richtige Medikation bekommt, dass es eben nicht mehr passiert. Aber es reiht sich ja so ein bisschen ein in diese fast schon Verletzungshistorie, die Musiala hat. Seit einem Jahr echt schwere Zeit. Und du merkst es ihm ja auch an auf dem Platz. Also dieses Unbeschwerte, was am Anfang da war, was so sein Move, sein Signature war, das ist halt im Moment einfach nicht da. Deshalb sage ich da einfach nur, gute Besserung, hoffen wir schnell, dass sie das finden, diese Medikation, dass es nicht mehr passiert.
Dann machen wir hinten raus das, was wir am allerbesten können, vor allen Dingen du. Wir geben noch eine wilde Tipperei ab im DFB-Pokal und closen das damit. Also das ist ja nun wirklich legendär zwischen uns. Und da liegst du im internationalen Vergleich weit hinter mir. Im nationalen Vergleich bist du ja weit, weit vor mir.
Das ist klar, dass er das nochmal so ganz kurz und ganz salopp einfährt, da weit hinter mir, ja. Ah ja, dann beginnen wir mal mit den Würzburger Kickers gegen dein weißes Ballett, den vierfachen Pokalsieger aus Müngersdorf.
Verlängerung Köln 2-1.
Ich sag 2-1 in der regulären Spielzeit für Köln.
Mhm. HSV gegen Verl.
Verl gegen den HSV, ganz schwer. Ich sage 2-1 für den HSV, aber auch knappe Kiste.
Elfmeterschießen, HSV.
Puh. Da wird es ja doch ein längerer Abend heute in der Poststraße. Halle gegen Schalke.
Wird eine Überraschung. In der Verlängerung 2-1.
Für Halle?
Für Halle. Für Halle.
Boah. Ich sage 1-0 Schalke und ich sage, dass Wolfsburg bei Tusche, meinem Kollegen in Altklinike, mit 2-0 durchgeht.
Da tippe ich auf ein 6-1.
Für Altklinike?
Nein. Fabi Rehse wird diesen Podcast
Und damit schließt sich der Kreis, denn am Ende wird Fabian Rehse in die Stadt, die er liebt, zu den Farben, die er liebt, zurückkehren ins DFB-Pokalfinale und macht vorher ein großes Happening mit all seinen Hertha-Freunden.
Und formt quasi bei jedem Tor, das er schießt, ja, mit den Händen das Herz, das wir alle lieben, und stülpt es über das Wappen des VfL Wolfsburg. Ist das nicht schön?
Und weißt du, was ich dir zum Abschluss zeige? Das ist dieses Zeichen. Ich zeige dir das Zeichen eines Eis. Denn ich habe dich vermisst. Ich habe unsere Eier vermisst. Danke, dass du wieder da bist und meinem Leben Struktur gibst.
Ich danke dir, so sensibel wie ein rohes Ei, wo wir doch beide endlich wieder vereint sind. Vielen, vielen Dank auf sehr viele ganz dicke
Eier. Wir brauchen Eier.